Vielen Dank. Erstmal sorry für die leichte Terminänderung hier. 20 Minuten, das ist so ein normales Bahnverspätungsthema. Aber spannenderweise hatte ich Diskussionen mit Menschen, die haben bei Gesundheitsdatenstandards mitgearbeitet. Wir hatten ein bisschen nette Diskussionen im Bordbistro, dass es irgendwie nicht so ganz vorwärts läuft. Und naja, die hatten es vor 20 Jahren schon mal probiert. Wir werden sehen, wo wir heute dazu kommen. Vielleicht kurz zu mir. Mein Name ist Bianca Kastel. Ich bin erreichbar unter bkastel und bkastel at Mastodon Social. Was mache ich eigentlich beruflich? Ich bin tatsächlich Product Owner und Tech Lead in so einem Gesundheitsdatenthema. Nämlich dieses Thema mit den Gesundheitsämtern. Ihr kennt es vielleicht noch, Pandemie, Gesundheitsämter, Datenaustausch, schwierig. Ja, es gibt Menschen, die machen das immer noch oder versuchen immer noch, das besser zu machen. Ich gehöre dazu. Es ist immer noch Arbeit. Deswegen habe ich den Vor- oder Nachteil, dass ich sowohl das Schlechte von Digitalisierung der Verwaltung als auch Digitalisierung des Gesundheitswesens kenne und das so ein bisschen... Ja, wir arbeiten dran, aber es ist natürlich durchaus spannend, kann man sich vorstellen. Ich bin darüber hinaus noch Vorsitzender des Innovationsverbands Öffentliche Gesundheit. Wir machen auch so ein bisschen digitalpolitischen Kram. Und was vielleicht auch für das Thema noch relativ wichtig ist, ich hatte damals auch die Ehre, zu dem Thema Gesundheitsdatennutzungsgesetz Sachverständige im Gesundheitsausschuss zu sein. Das ist insofern wichtig, weil man das, was wir jetzt gleich sehen werden, auch sehr stark politisch einordnen muss. Dieser Vortrag ist so ein bisschen orientiert auf Technik, aber auch Politik, weil die Politik die Technik prägt. Falls ihr euch fragt, warum vieles von dem, was ich euch gleich zeige, so geprägt ist, das hat auch viel mit Politik zu tun. Das muss man auch ein bisschen verstehen, wie die Politik ist, um zu erkennen, wie die technische Ausprägung ist. Von den Slides ist es so, ihr findet die auch nachher noch schön hochgeladen mit allen Referenzen auf Slides, bkastel.de, cccccc24 und dieser Talk, ihr könnt euch vorstellen, ist ein Talk, der nimmt jetzt nicht besonders die Chancen ein für die Hebung von Datenschätzen und Datennutzung, sondern er geht ein bisschen mehr auf die Perspektiven der Risiken für Minderheiten und betroffene Personen schlechter Digitalisierung an. Aber ich glaube, da bin ich in dieser Audience vielleicht nicht ganz falsch. Ich habe immer so versucht, einen Leitsatz zu prägen. Naja, im Prinzip geht es darum, dass wir Gesundheitssysteme nicht aus der Sicht der Mehrheit denken, sondern aus Sicht derer, die von solchen Systemen diskriminiert werden könnten. Das ist insofern wichtig, weil wir dann nachher auch sehen werden, dass die Art und Weise, wie das digitale Gesundheitswesen geprägt ist und gestaltet wird, vielleicht eher so auf die Mehrheit geht und nicht so direkt auf die Bedürfnisse von Menschen, die davon diskriminiert werden können. Ich habe dazu auch mit vielen anderen zusammen auch einen offenen Brief initialisiert, der irgendwann mal November letzten Jahres, Dezember war es, tatsächlich auch zumindest ein paar Unterstützung gefunden hat. Thema Vertrauen lässt sich nicht verordnen. Wir haben versucht, ein bisschen zu artikulieren, was wären denn bessere Ideen für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Das Schöne an diesem Brief ist, dass da nicht nur irgendwelche Nerds mitgemacht haben, also wir haben natürlich auch klassische Vertreter wie den Chaos Computer Club, wir haben auch Vertreter wie D64, Digital Gesellschaft, so typische digitale Zivilgesellschaft, aber wir haben natürlich auch Menschen aus der betroffenen Sicht. Wir haben die Deutsche AIDS-Hilfe, wir haben verschiedene andere betroffene Organisationen, wir haben zum Beispiel den Bundesverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen und wir haben versucht, da so ein bisschen halt eine Perspektive reinzukriegen aus verschiedenen Gruppen, die nicht nur Technik machen, sondern auch tatsächlich aus dem ärztlichen Bereich kommen, aus dem Patientinnenbereich, aus dem Bereich von Technik und vielleicht auch sinnvoller Technikgestaltung. All diese haben bei diesem offenen Brief mitgezeichnet. Es hat nicht viel gebracht, um die Digitalgesetzgebung im Gesundheitswesen anzupassen, aber es hat zumindest geholfen zu verstehen, dass es auch anderen Menschen so geht, dass das, was wir tun, vielleicht doch nicht ganz in die Richtung geht, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Wenn ihr da noch mitzeichnen wollt oder wie auch immer, sind noch offen für Mitzeichnungen, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist. Wir haben natürlich durchaus auch Technik Medizin, sonstige Dinge. Das war aber zumindest das, was wir sagen konnten, das, was in die Richtung geht, wie ich gleich präsentieren werde, ist vielleicht nicht ganz so cool. Mehr ging nicht, aber wir gehen dann vielleicht mal genauer darauf ein, was ist denn eigentlich an diesem digitalen Gesundheitswesen, wie es gerade geplant ist, so ein bisschen schwierig. Ich bin der Meinung, dass es die Patientinnen ignoriert und bevormundet. Es ignoriert auch Grundrechte und es ignoriert vor allem auch Prinzipien der IT-Sicherheit. Wir werden das nachher gleich sehen an verschiedenen Beispielen, dem Thema E-Rezept, dem Thema EPA für alle und dem Thema Forschungsdaten. Wir werden da von Politik drüber hinausgehen zu auch Technik, weil Politik prägt Technik. Und wenn Fragen sind, dazu gerne am Ende. Ich kann auch relativ viel im On-Detail erklären. Wir gehen so ein bisschen von dem, was aktuell schon fest ist, zu dem, was aktuell geplant ist, zu einem Ausblick auch weiter. Gut, damit ist die Frage erstmal, wie sind wir eigentlich so weit gekommen? Die Digitalisierung im Gesundheitswesen hat in Deutschland, sagen wir mal, drei Gründe, warum man gerade so ein bisschen viel Tempo macht, warum man das gestaltet, wie man es gestaltet und warum sehr viel gerade passiert. Also wenn man überlegt, vielleicht erinnern sich die Älteren noch an das Thema elektronische Gesundheitskarte, die wurde irgendwann mal auf der CeBIT vorgestellt. Die CeBIT gibt es gar nicht mehr, aber die wurde da vorgestellt. Das war irgendwann vor 20 Jahren. Das hat nicht so ganz funktioniert. Jetzt sind wir so beim nächsten Versuch, der EPA für alle, alles ganz neu. Digitalisierung im Gesundheitswesen gibt es in Deutschland nicht so wirklich, aber man versucht es nochmal. Und das hat relativ viele Auslöser. Es gibt natürlich die Pandemie. Die Pandemie hat uns gezeigt, naja, wir brauchen Gesundheitsdaten. Wir brauchen Gesundheitsdaten, um uns zu orientieren, wie der gesundheitliche Zustand der Bevölkerung ist. Wie denn, was für Risiken gerade drohen. Das hatten wir in der Pandemie wirklich gar nicht auf dem Schirm. Wir haben natürlich das politische Scheitern seit 20 Jahren in Deutschland. Das Spannende ist, dass Karl Lauterbach als solcher 2003 bei Ulla Schmidt mehr oder weniger der Berater war für bestimmte gesundheitspolitische Themen und jetzt quasi sein Werk vollenden kann, 20 Jahre später. Das ist durchaus bemerkenswert. Und wir haben natürlich auch die Thematik, dass wir neu gehypte Technologien haben. Ich versuche es nicht so häufig zu erwähnen, das Wort künstliche Intelligenz. Ihr kennt das Problem. Wir können es nicht mehr hören. Aber es ist auch im Gesundheitswesen immer noch ein sehr, sehr wichtiges Passwort. Bei dem Thema, ja, warum liegt es denn? Liegt es am Datenschutz mit dieser Digitalisierung, dass nicht funktioniert hat? Naja, eigentlich nicht. Selbst Ulrich Kelber sagt, ehemaliger BFDI, ja, wir sind gefährlich unterdigitalisiert. Es liegt nicht daran, dass der Datenschutz schuld wäre, sondern es liegt daran, dass wir einfach schlicht und greifend die letzten 20 Jahre nichts hinbekommen haben. Was wir auch haben, ist natürlich das Thema, ja, Pandemie. Ich kann ja nur auf meine letzten Werke verweisen von Pandemie, warum es nicht funktioniert hat. Es liegt nicht daran, dass das nicht irgendwie politisch und von Datenschutz und sonstigen Dingen nicht möglich gewesen wäre. Schlicht und greifend war die Umsetzung dessen komplett Banane. Wir haben ja zum Beispiel die Luca-App, die wir irgendwann mal mit ein paar Leuten zerlegt haben. Da wurde einfach Scheiße gebaut. Auch in der Pandemie. Und wir haben natürlich das politische Scheitern schon seit circa 20 Jahren. Das führt dazu. Jetzt ist natürlich das Thema bei dem Thema, wo stehen wir denn in Deutschland deswegen? Wir haben so Rankings zum Beispiel von der Bertelsmann Stiftung, die dann immer so versuchen, die Staaten in Deutschland zu vergleichen. Wie gut sind die digital im Gesundheitswesen? Wir stellen fest, Deutschland ist da so circa vorletzter Platz. Auf die Staaten, die immer verwiesen wird, ist dann zum Beispiel ja in Estland und in Dänemark, ist total super, und in Spanien, wo man da irgendwie ganz, ganz viele große Data Lakes hat, ist total super. Das sind eben die Beispiele, die herangebracht werden, dass man das so machen solle wie die, weil man in Deutschland ja so nicht so wirklich viel auf die Reihe gebracht hat. Es gibt von dieser Statistik oder diesen Rankings tatsächlich auch ein Thema, wo wir in Deutschland total führend sind. Ich weiß nicht, ob das hier jemand weiß, in welchem Bereich. Vielleicht mal so eine Indikation. Wo sind wir in Deutschland wirklich total super im Digitalisierung vom Gesundheitswesen? Meinungen? Digitale Gesundheitsanwendungen. DIGAS. Also diese Apps, die ihr euch installieren könnt, die von Krankenkassen verschrieben werden, das ist in Deutschland ein Markt, der tatsächlich in ganz Europa führend ist. Da sind wir gut. Also ob das jetzt ein erstrebenswerter Markt ist, ist eine andere Frage. Aber da sind wir in diesen Rankings total gut. In allen anderen Bereichen eher nicht. Jo, bei der elektronischen Patientenakte, die so ein bisschen einmal als Kernstück der Digitalisierung des Gesundheitswesens gesehen wird, sind wir von der Verbreitung in so einem Bereich von, naja, sagen wir mal 2% der Bevölkerung. Wenn wir jetzt mal diese 1,3 Millionen, das ist irgendwie eine Zahl von vor 3 Wochen, nehmen, dann sind es von den circa über 70 Millionen gesetzlich Versicherten circa 2%. Das hat sich in den letzten Monaten ein bisschen nach oben entwickelt. Natürlich ist die elektronische Patientenakte so als Ziel, alle sollen die haben, mit 2% bei der Bevölkerung nicht so wirklich gut angenommen. Wir haben dann natürlich auch das Thema mit Hype-Technologien und überzogenen Erwartungen. Unser Gesundheitsminister ist auch so ein bisschen dafür anfällig, sagen wir es mal so. Er hat auch relativ spannende Vorstellungen von dem, was künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen bringen soll. Er hat so ein bisschen die Ansicht, dass dann irgendwie alle Krankheiten irgendwie erkannt und entdeckt werden könnten. Und er hat zum Beispiel auch die spannende Ansicht, dass man diese ganzen Biases, die möglicherweise bei KI-Systemen vorhanden sind, auch relativ entspannt dadurch lösen könne, weil man die KI dann dahingehend trainieren würde, dass sie diese Biases eben nicht hat. Ja, wer ein bisschen was mit Machine Learning und KI zu tun hat, wird feststellen, das ist nicht so ganz trivial, wie man sich das vorstellt. Aber das ist die eher sehr verheißungsreiche Vorstellung von KI, dass man das alles irgendwie mit mehr Daten lösen könne und dass man das alles irgendwie durch ein bisschen mehr Anpassung auch lösen könne und dass man natürlich auch durch viele Daten auch ganz, ganz viele neue Krankheiten lösen und sonst irgendwie könnte. Das ist allerdings tatsächlich das, was Karl Lauterbach denkt. Ich habe durchaus auch mal die Chance gehabt, mit Karl Lauterbach über diese Thematik zu diskutieren. Er ist also relativ stark davon überzeugt. Auch von so Sachen wie Unsupervised Learning, sonstige Dinge, möglichst viele Daten, gleich möglichst viel Erkenntnis. So, diese drei Aspekte bilden jetzt so die Grundlage für ein politisches Handeln, das eine relativ gefährliche Ausrichtung des Gesundheitswesens zulässt, das sich auch in der Technik niederspiegelt. Wir haben politische Ziele. Es gibt zum Beispiel die Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege, also die Digitalstrategie des Bundesgesundheitsministeriums. Die ist von 2022, also schon relativ alt in Anführungszeichen, aber nach der wird sich ein bisschen orientiert. Und die hat zum Beispiel auch im Sinne von der Digitalstrategie der Bundesregierung die Zielsetzung, dass wir die elektronische Patientenakte für mindestens 80% der gesetzlichen Versicherten zur Nutzung bringen am Ende dieser Legislatur und dass das E-Rezept als Standard etabliert ist. Bei dem Thema E-Rezept als Standard etabliert ist es einfach, das kann man mehr oder weniger so verordnen. Bei dem Thema Nutzung der elektronischen Patientenakte für 80% der gesetzlich Versicherten, naja, Nutzung ist, heißt halt Nutzung. Muss man halt wirklich das zu den Leuten bringen, kann man nicht in den Leuten verordnen. So muss man quasi den Leuten auch irgendwie schmackhaft machen, dass es nutzbar ist. Beim E-Rezept gibt es so verschiedene Erfolgsstories, wo wir gerade stehen. Es gibt so die einen, die sagen, naja, das hat ihn ein bisschen ziemlich frustriert mit dem E-Rezept, wie das funktioniert. Es gab Ausfälle, es gab lange Antwortzeiten. Wie ist denn so, wenn wir mal so die Erfahrungen, die ihr persönlich mit dem E-Rezept habt, wahrscheinlich hattet ihr so in den letzten Monaten damit Erfahrungen. Wer würde denn sagen, dass die Erfahrungen mit dem E-Rezept, die ihr hattet, gut waren? Einfach mal melden. Ja, so 2, 3 von denen, die damit Erfahrung hatten, wo sie sagten, das ist so eine eher schlechte Erfahrung. Ja, auch so 2. Also gemischt. Gemischte Erfahrungen, kann man durchaus sagen. Die anderen hatten wahrscheinlich nicht wirklich so viele Kontakte mit Rezepten. Es ist tatsächlich auch wirklich so. Es gibt halt Menschen, die sagen, okay, es bringt mir viel, weil es irgendwie gut funktioniert. Gibt es natürlich die, die auch ganz klar sagen müssen, ja, bei dem Moment, wo ich es dann versucht habe, hat es nicht so ganz gut funktioniert. Wir haben relativ gemischte Erfahrungen. Wir haben natürlich dann aus Sicht der Ärzte immer auch so eine gewisse Sichtweise, ja, so Für die Hälfte funktioniert es gut, für die andere Hälfte nicht. Es ist relativ gemischt. Wir werden dazu noch mal später darauf eingehen, warum das so ist. Aber es ist so eine gewisse gemischte Erfolgsbilanz von den Dingen, die wir haben. Von den Zahlen ist es so, ja gut, wir haben halt jetzt irgendwie 270 Millionen E-Rezepte eingelöst. Das ist natürlich auch relativ logisch, wenn man sagt, naja, ab dem 1.1. diesen Jahres ist das E-Rezept verpflichtend. Es werden in Deutschland relativ viele Rezepte verordnet. Wir kommen da auf relativ viele eingelöste Rezepte. Und wir kommen natürlich auch auf inzwischen relativ stabile Zahl von Einrichtungen, die E-Rezepte tatsächlich auch ausstellen können. Die müssen aber auch, von daher ist das jetzt nicht unbedingt das Zeichen von einer besonders guten Marktdurchdringung wegen eines guten Produktes. Das läuft aber zumindest schon mal. Wir haben dann natürlich auch das Thema mit 80% elektronische Patientenakte für alle. Ja, mit denen sind 2%, wo wir angefangen haben, das wird nicht so ganz funktionieren. Und stellen halt fest, ja, die EPA für alle ist eine Opt-out-EPA. Es gibt ein vierstufiges Opt-out-Konzept, das heißt, alle kriegen erstmal eine EPA für alle. Früher hieß die Opt-out-EPA, jetzt heißt die EPA für alle, weil es ein bisschen angenehmer klingt. Und dieses vierstufige Opt-out-Konzept heißt, du hast die erste Stufe, du bekommst eine EPA, sie wird befüllt. Es gibt in der dritten Stufe einen Zugriff für deine Leistungserbringer. Und es gibt in der vierten Stufe einen Zugriff auf für die Forschungsdaten. Es gibt eventuell noch eine fünfte Stufe Richtung EU-Datenforschung. Und eigentlich sind in der Praxis nur, sagen wir mal, zwei Dinge relevant, weil die Varianz zwischen Primärnutzung, also jemand möchte diese EPA haben und damit Daten mit seinen Ärztinnen teilen, ist eine Ebene. Und es gibt die zweite Ebene, die dann eben sagt, ich möchte diese Daten zum Beispiel noch sekundär neben der Primärnutzung mit zum Beispiel der Forschung teilen. Das sind also diese zwei wesentlichen Stufen, die es eigentlich gibt. Dazwischen gibt es irgendwie gewissen Konfigurationsspielraum, nennen wir es mal so. Karl Lauterbach sagt dann auch, naja, EPA für alle, EPA ist grundsätzlich gut, EPA für alle ist auch gut, wir wollen es jetzt sofort haben. Das ist zum Beispiel ein Artikel aus dem März 2023, wo dann auch ganz klar gesagt wurde, naja, EPA für alle ist super, egal wie, wir warten auch jetzt nicht auf besonders gut strukturierte Datenstrukturen, sondern wir machen mal auch am Anfang mal PDFs, weil jetzt haben wir die EPA, also von daher lieber mal PDFs als gar nichts. Vielleicht von der Thematik, was wir so als Dinge auf der Roadmap haben. Das ist eine Slide aus den Präsentationen vom Bundesgesundheitsministerium. Wir haben da verschiedene Stufen, wie die elektronische Patientenakte für alle ausgerollt wird. Diese Slide ist als solche auch schon wieder veraltet, obwohl sie von, ich glaube, Mai diesen Jahres ist. Also wir haben jetzt den Zustand, dass wir bis, sagen wir mal, Anfang dieses Jahres eine elektronische Patientenakte haben, die du dir wirklich aktiv holen musst, also eine Opt-in-EPA. Wir haben dann ab, hier steht noch der 15.01.2025, ja, das ist nicht mehr ganz der 15.01.2025, je nachdem, wo du wohnst, die EPA für alle, die dann ab dem 15. Januar oder Februar ausgerollt wird. Und die würde zum Beispiel enthalten als erste zentrale Anwendung die elektronische Medikationsliste. Das ist etwas, wo zum Beispiel alle Medikamente, die du bekommst, strukturiert verortet werden und wo du halt sagen kannst, okay, jemand kriegt die Medikamente. Eine Ärztin kann sagen, da gibt es vielleicht irgendwelche Wechselwirkungen, was durchaus medizinisch sinnvoll ist, was aber halt, man kann das auch gut automatisieren, man kann das gut auch relativ datenschutzkonform automatisch auswerten. Immer wenn ich mit Ärztinnen drüber spreche, sagen die, naja, ich muss da erstmal alles gucken, was die Menschen da nehmen, weil sonst vertraue ich denen nicht. Dass man für komplizierte medikamentöse Wechselwirkungen vielleicht auch eher in Richtung, naja, fortgeschrittener Datenanalyse gehen muss, weil es da vielleicht irgendwelche Kombinationen von Wechselwirkungen geben, ist manchen MedizinerInnen nicht so ganz bekannt. In der EPA für alle ist es dann auch so, es gibt den E-Arztbrief, das ist zumindest auch eine relativ sinnvolle Anwendung, als strukturiertes Datenformat. Und alle anderen weiteren Formate, die wir haben, sind PDFs. Das heißt, ihr kriegt da PDFs hochgeladen, die sind dann erstmal PDFs. Und wenn du Glück hast, ist es noch ein PDF mit erkennbarem Text. Ansonsten ist es ein PDF mit Bilddaten. Dazu gehören zum Beispiel Befunde oder Laborbefunde oder Bilder. Und das ist so die erste Stufe, die wir erstmal wahrscheinlich so mindestens ein halbes Jahr haben werden, was nicht so wirklich die gute Idee ist, aber das kommen wir später nochmal. Und es gibt dann auch so natürlich andere Sachen, wie dass auf die EPA für alle auch die wunderbaren digitalen Gesundheitsanwendungen zugreifen können, im Sinne von schreibend. Also eine digitale Gesundheitsanwendung kann in eine EPA schreiben, keine Ahnung, was haben wir da für Anwendungen gegen Depressionen zum Beispiel, die da reinschreiben könnten. Wir haben Anwendungen irgendwie in anderen Bereichen, Schlafstörungen, sonstige Dinge. Das sind Anwendungen, die können zumindest technisch gesehen auch auf die EPA ab dem Moment schreiben, zugreifen. Und wir haben dann, was zumindest noch ein bisschen besserer Aspekt ist, den TE Messenger. Das ist ein Messenger, der basiert tatsächlich auf einem sinnvollen Protokoll, nämlich Matrix. Und das ist zumindest auch eine relativ gute Infrastruktur für die Kommunikation im Gesundheitswesen. Tatsächlich ist es so, dass sehr, sehr viel im Gesundheitswesen eigentlich auf sehr, sehr vielen Kommunikationsprotokollen basiert, die relativ sinnvoll sind. Also im Bereich TE Messenger ist das Matrix, im Bereich Kommunikation im Medizinwesen ist das S-MIME, also eigentlich stabile Protokolle. So, wir haben dann, ihr werdet in diesem Vortrag auch hören, Richtung, was die EPA 3.1 ist, weil da gibt es eben ja auch ein paar Sachen, die relativ wichtig sind im Sinne von der Datenausleitung zu Forschungszwecken. Und ansonsten kommen noch so ein paar Sachen dazu, wie es gibt eine Desktop-App dafür, für eine EPA. Bisher ist es eigentlich eine Smartphone-Anwendung. Und was danach kommt, ist eher so von der Planungsgenauigkeit ein Vorschlag, würde ich mal sagen. Wir wissen, wie das politisch immer läuft. Was zum Beispiel auch spannend ist, dass bestimmte Dinge auch noch nicht so gar nicht terminiert sind. Also zum Beispiel der elektronische Impfpass, der relativ sinnvoll wäre, um dich an die Impfungen zu erinnern, kommt irgendwann. Gibt's, aber wir wissen nicht so ganz wann. Es ist durchaus sinnvoll, mit der Medikationsliste anzufangen. Manche Sachen davon sind zumindest eher da orientiert, es muss halt schnell gehen. Genau. So, jetzt hatte ich gerade gesagt, 15.01. ist hinfällig. Ja, ist so. Man hat festgestellt, so ein Rollout von so einer elektronischen Patientenakte in ganz Deutschland an einem Zeitpunkt ist vielleicht keine gute Idee. Sinnvolle Erkenntnis. Das führt dazu, dass die elektronische Patientenakte für alle zwar am 15.01.2025 eingeführt werden wird, aber nur in zwei Regionen, in Hamburg und in Franken. Also Franken ist ein Teil von Bayern. Für die Menschen, die hier nicht in Bayern so ganz firm sind. Da gibt es drei Teile davon, Ober-, Mittel- und Unterfranken. Und das sind quasi die Kernregionen, in denen man erstmal versuchen wird, herauszufinden, ob diese elektronische Patientenakte für alle gut funktioniert, bevor man sie einen Monat später in den Gesamtrollout für Deutschland bringen will. Ich glaube, dass selbst das ein bisschen ambitioniert ist für Menschen, die schon mal Rollout Dinge gemacht haben, aber zumindest hat man erkannt, dass dieser Big Bang für ganz Deutschland am 15. Januar nächsten Jahres vielleicht nicht so die gute Idee ist. Immerhin. Genau. So. Jetzt haben wir hier noch die schönste Trennung aller Zeiten. Manchmal kann ich es nicht verhindern, dass Responsive so funktioniert. Ich hatte gerade über Sekundärnutzung gesprochen. Also ihr habt natürlich eine Primärnutzung, wenn ihr zu eurem Arzt, zu eurer Ärztin geht, ihr wollt wegen einer Behandlung da Daten austauschen, ist das sinnvoll, dass die halt in eure Daten reingucken können. Was ist denn jetzt zum Beispiel der Röntgenbefund, was ist der Befund vom letzten Arztbesuch? Denkt an eure Hausärztin, an sonstige Dinge, die wollen natürlich schon auch wissen, was waren die Befunde von den Fachärzten. Das ist natürlich total sinnvoll. Jetzt gibt es natürlich auch Interessen von Pharmakonzernen, von anderen Medizinkonzernen, mit diesen Daten nach Forschung zu betreiben. Das ist Sekundärnutzung. Du versuchst aus Daten entsprechend für das Gemeinwohl, zu dem Gemeinwohl werden wir später nochmal kommen, entsprechend Nutzung zu erzeugen, zum Beispiel die Medikamente zu entwickeln, Studien zu starten, sonstige Dinge. Und das wiederum ist im Gesundheitsdatennutzungsgesetz geregelt worden. Ich war damals auch in der Anhörung im Gesundheitsausschuss dazu, was so semi-optimal war für jemanden, der IT-Security macht. Aber und da ist es eben auch so, das Ziel ist, dass die Daten für eine Sekundärnutzung aus der elektronischen Patientenakte an das sogenannte Forschungsdatenzentrum ausgeleitet werden. Das Forschungsdatenzentrum gibt es auch schon länger, das gibt es seit 2019, das ist eigentlich eine Erfindung von Jens Spahn. Also nicht von Jens Spahn selbst, aber in seiner Legislatur war das. Und was im Gesundheitsdatennutzungsgesetz zum Beispiel auch noch Spannendes kommt, die Krankenkassen dürfen euch Empfehlungen machen aufhand der Daten, die sie für euch haben. Also was haben Krankenkassen von euch für Daten? Abrechnungsdaten. Ihr habt zum Beispiel irgendwie in den letzten Jahren, keine Ahnung, relativ viele Behandlungen zu Thema X gemacht, relativ viele Diagnosen zum Thema Z. Das könnte darauf hindeuten, dass ihr möglicherweise folgende Krankheit habt. Möchtet ihr vielleicht nicht mal irgendwie zum Beispiel eine Vorsorge machen zum Thema Depression zum Beispiel? Das könnten euch Krankenkassen tatsächlich jetzt nach Gesundheitsdatennutzungsgesetz empfehlen. Viele MedizinerInnen, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, in der Gesetzgebung, sagten, das ist ein kompletter Humbug. Krankenkassen haben keine medizinische Einsicht, sie können nur irgendwie raten, was so die Dinge sind. Weil man muss auch wissen, dass das Abrechnungssystem im Gesundheitswesen und die Realität nicht immer das gleiche ist. Also Ärztinnen versuchen sich manchmal auch ganz gern Abrechnungsziffern zu nehmen, mit denen sie eben bestimmte Dinge abrechnen können, zum Beispiel psychologische Beratung, weil das schlicht und greifend Zeit ist, die sie sonst nicht hätten. Also rein statistisch gesehen sind wahrscheinlich mehr psychologische Beratungen durchgeführt worden, als Menschen eigentlich wirklich psychologische Beratung brauchen. Aber das Abrechnungssystem in unserem gesetzlichen Abrechnungswesen ist so, dass es eben dazu führt, dass man sich halt Ziffern sucht, die dann Möglichkeiten ermöglichen, bestimmte Leistungen abzurechnen, obwohl ich halt vielleicht möglicherweise keine Zeit dafür habe. Im Gesundheitsdatennutzungsgesetz gibt es dann noch so andere Sachen. Es gibt Verknüpfungen mit weiteren Registern. Es gibt zum Beispiel ein Krebsregister und es gibt eine zentrale Datenzugangs- und Koordinierungsstelle für die Nutzung von Gesundheitsdaten. Das ist insofern die Stelle, die halt sagt, okay, ich möchte eine Studie an Gesundheitsdaten machen. Folgender Antrag, ich brauche folgende Daten. Folgendes ist mein Ziel. Hier möchte ich bitte Zugriff auf die Daten haben. Jetzt will ich mal kurz einen Schluck zum Trinken nehmen. Ansonsten können wir gleich mal kurz vielleicht eine erste Runde Fragen dazwischen nehmen, improvisiert. Habt ihr gerade Fragen dazu, wenn ich gerade meine Trinkpause nehme? Also Universitäten haben da grundsätzlich auch eine Möglichkeit, diese Daten zu nutzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es allerdings, also Universitätskliniken zum Beispiel, haben eine eigene Möglichkeit, Daten in den Universitätskliniken zur Forschung weiterzuverwenden, sogenannte Broad Consents. Also wenn du zum Beispiel in einem Universitätsklinikum Daten erhebst, kannst du den Patientinnen dort auch bereits eine Forschungsfreigabe quasi abfragen und meistens ist es so, dass die Datenbasis der Universitätskliniken zum Beispiel oder der Kliniken generell nochmal eine ganz andere ist, als die, die im Forschungsdatenzentrum ist, weil die natürlich direkt an der Quelle sind von Behandlungskontexten und Daten quasi erheben. Das heißt, die haben noch einen ganz anderen Zugang. Die Pharmakonzerne wiederum zum Beispiel haben natürlich diesen Zugang nicht. Die freuen sich über diesen ganz neu geschaffenen Zugang umso mehr.
Tätig und das ist in meinen über 30 Jahren der einzige Bereich, wo tatsächlich schwere Straftaten im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebes ablaufen. Ich formuliere jetzt mal böse, wenn bayerische Minister die letzte Generation zu kriminellen Vereinigungen definieren, könnte man ja auf den Verdacht kommen, die EPA sei eine kriminelle Vereinigung zur Umgehung von Datenschutzgesetzen. Das war jetzt die provokante Formulierung. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, welche Klagen dagegen laufen und was zu erwarten ist einer rechtlichen Prüfung. Weil gerade wenn es in Richtung biometrische Daten oder solche kritischen Daten geht, weiß ich ja jetzt schon, was passieren wird. Das ist ja sozusagen sicher, wenn man sich anschaut, dass eigentlich über die letzten 20 Jahre nachgewiesen ist, dass der öffentliche Bereich praktisch kein Projekt hat abwickeln können, was also nicht mit schweren Sicherheitslücken am Ende diagnostiziert wurde.
Ja, das würde ich mal mit ans Ende nehmen, weil ich glaube, dann am Ende haben wir noch ein bisschen mehr den Ausblick darauf, wie es sich gerade entwickelt, auch architektonisch und von den Zielsetzungen her. Aber es ist ein guter Hinweis, dass das Niveau, was wir dort haben, nicht unbedingt das Niveau ist von Theorie und Praxis. Erstmal noch der Riesenunterschied. Nehmen wir gerne mit.
Du musst ja nur in der Praxis sehen. Du hast wahrscheinlich, was Lili Wittmann mit der Food-ID da wieder vor kurzem veranstaltet hat. Das ist ja wieder nur ein
Teil. Ich arbeite in dem schlimmsten Bereich, im Bereich IT-Security, die es fast gibt, weil die anderen Bereiche, wenn da was schief geht, dann haben die ein Riesenproblem. Und hier ist es eher so, machen halt. Ich habe eine weitere Frage. Also zum Thema Import. Natürlich ist da ein wesentlicher Punkt. Ihr könnt natürlich jetzt erstmal nicht einfach so mal irgendwie Daten oder EPA importieren. Das gibt es dann vielleicht irgendwie für welche Variables, sondern es ist natürlich so, dass die Zielsetzung ist, dass man da gut die medizinischen Daten importiert. Das heißt, dass zum Beispiel eure Hausärztin für euch der Importpunkt ist. Die bekommt dafür eine Abrechnungsziffer, Import von Daten in die elektronische Patientenakte, kann im Quartal 10 Dokumente importieren, ich glaube im Quartal sind es 10 Dokumente, bekommt dafür 10 Euro, wirklich. Und so ist der Versuch, dass man eine Incentivierung macht, damit auch zum Beispiel Hausärztinnen dabei mitmachen, diese Initialbefüllung zu machen. Weil natürlich die wesentlichen Daten für den Gesundheitszustand sind primär auch bei den Hausärztinnen vorhanden. Also die sehen auch am häufigsten wissen, wie so eure generelle Gesundheit ist. Das ist die Incentivierung, die es gibt. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass das sofort irgendwie alles irgendwie automatisch überführt wird, weil du musst dir natürlich vorstellen, dass alles, was da in irgendwelchen heterogenen, komplexen Papieraktensystemen liegt oder auch irgendwo anders, dass das natürlich erstmal aufbereitet werden müsste. Immer wenn ich mit Hausärztinnen darüber spreche, sagen die, ja, was soll ich mit dieser Abrechnungsziffer? Das macht eh kein Mensch, wir haben keine Zeit dafür, logischerweise. 10 Euro für ein Dokument, da müsstest du schon sehr, sehr schnell arbeiten, dass es sich rentiert. Genau. Also 10 Euro für 10 Dokumente, also 1 Euro für ein Dokument. Genau. Also das ist so die, es gibt Abrechnungsmöglichkeiten, das zu tun, aber ich glaube, das ist in der Praxis, außer für die wir wirklich für Digitalisierung begeistert sind, nicht gemacht werden wird, weil die Zeit auch fehlt und der Anreiz ist auch nicht vorhanden. Genau. Gut. Ja.
Habe ich das richtig verstanden, dass man das nur gesetzliche Krankenkassen und Versicherte
bekommt? Natürlich ist es wie immer im digitalen nicht im Gesundheitswesen generell, auch im digitalen stellt sich das so weiter. Es gibt eine Zweiklassenmedizin. Du hast die Opt-out-EPA natürlich für alle, die gesetzlich versichert sind. Im privaten Bereich ist es erstmal alles sehr verhandelbar, logischerweise. Ja, also man hat da verstanden, dass man natürlich auch die privaten Krankenversicherungen auch auf einen ähnlichen digitalen Stand bringen muss. Das E-Rezept für PKVs, es wird dazu zumindest auch, ich glaube, es ist jetzt in den letzten Tagen auch aufgekommen, dass die, ich glaube Mitte des Jahres es offiziell möglich ist, dass auch PKVs über eine App E-Rezepte einlösen können, weil du hast ja erstmal vielleicht möglicherweise keine Krankenkassenkarte, ja? Und dann man versucht sich so ein bisschen nachzuziehen. Eigentlich ist es immer so, dass die PKVs nachgezogen werden und du die guten Features kriegst, aber vielleicht nicht unbedingt die Features nutzen musst, wo du Daten irgendwie hergeben musst. Das ist immer so. Klassisches System. Genau, also das ist immer so. Eine größere Wahlfreiheit gibt es immer bei den privaten Krankenversicherungen. Das ist eindeutig seit Jahrzehnten so. Genau. Gut. Ich würde da mal so den Bogen weiterspannen in die EU-Ebene. Es gibt noch dieses Thema nach dem europäischen Gesundheitsdatenraum. Kurztitel EHDS, European Health Data Space. Ihr müsst das Ganze, was wir jetzt in Deutschland gesehen haben, auch nochmal größer politisch sehen. Es gibt auch in der EU Bestrebungen, die jetzt tatsächlich auch verabschiedet wurden. Wir möchten einen großen europäischen Gesundheitsdatenraum schaffen, der uns ermöglicht, gemeinsam erstmal Daten auszutauschen. Also Interoperabilität zwischen Gesundheitssystemen ist grundsätzlich eigentlich immer eine sinnvolle Erfindung. Also die Vorstellung, ich kann mein E-Rezept in Spanien einlösen, obwohl ich eigentlich deutsche Krankenkassenkundin bin. Super Idee. Aber das geht natürlich auch ganz klar in die Richtung, wir wollen einen European Single Digital Market schaffen, der auch auf europäischer Ebene ganz klar das Ziel hat, einen europäischen Datenraum zu schaffen für Forschung, für Pharma, für Big Tech, für sonstige Dinge, um eben gemeinsam eine sehr, sehr große Datenbasis zu schaffen. Das ist ganz klar immer bei diesen ganzen Market-Sachen in Europa Zielsetzung und hier auch ganz klar Triebfeder. Man hat tatsächlich auch mit dem Thema Gesundheit angefangen, weil man sich gesagt hat, wenn wir das Thema Gesundheit mal gelöst haben, komplizierter kann es gar nicht mehr werden, was auch irgendwie stimmt, wenn man überlegt, was da für Rechte von Personen dranhängen. Der European Health Data Space wurde dann mehr oder weniger Ende letzten Jahres beschlossen, ist jetzt in der Umsetzung quasi für die nächsten Jahre. Es geht tatsächlich halt um die Vereinheitlichung der Gesundheitsdaten oder der Austauschbarkeit in ganz Europa, was grundsätzlich sinnvoll ist. Aber es geht auch darum, dass du die Sekundärnutzung natürlich europaweit nutzen kannst. Es gibt auch dafür Opt-out-Möglichkeiten, aber es gibt regulatorische Ausnahmen vom Opt-out. Dazu kurz Kollege Daniel Leisigang von Netzpolitik. Das Thema mit dem Opt-out beim European Health Data Space ist so formuliert, dass es in der Gesetzgebung die Möglichkeit gibt, dass bei politischem Interesse, Interesse für Public Health, sonstigen Dingen, es die Möglichkeit gibt, Daten zur Sekundärnutzung ohne Widerspruch zu nutzen. Politische Zwecke kann alles sein. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Das ist aber jetzt nur mal EU-Gesetzgebung, das muss noch in nationale Gesetzgebung überführt werden. Aber es gibt zumindest die Möglichkeit, dass bestimmte Szenarien, die wir eigentlich nicht so wirklich wollten in der digitalen Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel das Thema Schwangerschaftsabbrüche in Polen, die dann in anderen Ländern irgendwie bekannt werden und dann über den European Health Data Space ausgetauscht werden, das ist möglicherweise nicht so ganz abwendbar, weil es vielleicht möglicherweise politische Interessen gibt, die dagegen sprechen. Also das ist insofern mit Vorsicht zu genießen. Du kannst aus dem Thema European Health Data Space grundsätzlich ein Opt-out haben, aber es gibt politische Hintertüren, wo man sagen kann, eventuell gibt es doch irgendwie eine Begründung in einem Mitgliedsland, zu sagen, ich möchte dann doch eine Ausnahmeregelung ziehen, weil es eben entsprechend in die Zwecke fällt. So, jetzt war das alles sehr, sehr viel Politik, Theorie, es hat auch ein bisschen für Technik da. Glaube ich, hoffe ich. Gab noch eine Frage?
Dieser Datenaustausch, sind das individuelle Daten oder aggregierte Daten?
Das ist noch nicht so ganz vollständig klar. Grundsätzlich ist es aber bei den Forschungsdaten, die wir in Deutschland haben, die auch Richtung European Health Data Space gehen, sind es individuelle Daten, die aber pseudonym sind.
Aber jetzt mal eine dumme Frage. Wer schützt mich denn als deutschen Bürger, wenn die Daten nach Irland gehen, jetzt die Gesellschaften alle nach Irland gehen, weil die einen besonders nachsichtigen Datenschutzbeauftragten haben? Wer schützt mich denn wegen den irischen Datenschutzbeauftragten, wenn die Daten nach Irland gehen?
Ich würde mal sagen, dein individuelles Opt-out-Recht. Es ist tatsächlich diese Komplexität von diesen unterschiedlichen Niveaus in den Mitgliedstaaten, dass manche sagen, ja, wir gehen da irgendwie mehr den Sachen hinterher oder manchen weniger. Oder wir finden es gut, dass für manche eher politisch orientierte, das Thema Schwangerschaftsabbrüche in Polen, das ist mein, ich will nicht sagen Lieblingsbeispiel, aber das Beispiel, was es ganz klar verdeutlicht, wo es einfach verschiedene Wertvorstellungen in den Mitgliedstaaten gibt. Man denkt an Sachen wie Ungarn, man denkt an... Ne? Das sind manche, wir haben kein gleiches Verständnis von, was ist gesundheitlich irgendwie, wird nicht diskriminiert oder stigmatisiert in den Mitgliedstaaten. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, neben der Tatsache, dass die technische Umsetzung auch sehr unterschiedlich gehandhabt werden, wie man zum Beispiel im Beispiel Irland sehen. Aber das ist ein ungelöstes Problem. Es gibt die europäische Initiative, dass man das irgendwie gemeinsam machen möchte. Aber die gesamten Konsequenzen, das bis hinten, von hinten nach vorne durchgedacht zu haben, sind, glaube ich, nicht überall in allen Varianten durchgedacht. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten kommen wir jetzt mehr zur Technik. Ich versuche immer ganz gerne, das Thema dafür zu sensibilisieren. Ich glaube, die meisten von euch sind dafür sensibilisiert, aber man muss immer das noch ein bisschen vorwegschicken. Ich versuche es erstmal mit einem sehr, sehr abstrakten Beispiel von Manuel Hoffmann von der Deutschen Aidshilfe. Also ich spreche mit Leuten, auch mit betroffenen Gruppen. Es ist nicht immer so, dass ich nur meine eigene Meinung mitgeben will, sondern es ist auch wichtig, dass ich auch die Perspektiven von Betroffenen mit aufnehme. Und tatsächlich auch im Gespräch mit der Deutschen Aidshilfe ist es ganz klar auch rausgekommen, hier, was im Zitat steht, Diskriminierung im Gesundheitswesen ist eine Realität, mit der viele Menschen alltäglich konfrontiert sind. Jetzt kann man sagen, ja, Deutsche Aidshilfe, ja, sind die Minderheiten. Wir kommen zu einem sehr, sehr einfachen Beispiel, was es ein bisschen plakativ macht. Beispiel von heute, Handelsblatt Digital Health. Ihr kennt diese wunderbaren Spam-Mails mit Viagra, sonstigen Potenzmitteln und sonstige Dinge. Aus Security-Perspektive haben wir diesen ganzen Scheiß deswegen, weil es eben in Gesellschaften Scham und Stigmatisierung gibt für bestimmte Krankheiten. Und wir tatsächlich sehr viel mehr auf diese Dinge reagieren, weil wir wahrscheinlich Scham und Stigmatisierung befürchten im Gesundheitswesen und lieber irgendwelchen dubiosen Wegen vermeintlich leichter dort irgendwelche bestimmten Medikamente gegen bestimmte stigmatisierte Krankheiten haben. Also der Klassiker mit Viagra, Potenz und sonstiger Dinge ist, glaube ich, allen prägnant. Ihr kennt diese ganzen Spam-Mails. Das kommt schlicht und greifend deswegen, weil wir als Gesellschaft natürlich dafür auch irgendwie anfällig sind. Es gibt einerseits die Stigmatisierung, es gibt die Diskriminierung und es gibt auf der anderen Seite natürlich auch Menschen, die das ausnutzen. Das heißt, das ist real. Das ist immer das Beispiel. Das Beispiel kam mir heute irgendwie so, wo ich mir dachte, ja, das ist, glaube ich, das prägnanteste Beispiel, wo wir sehen, wo es auch auf das Thema Cybersecurity, Datenschutz reinspielt. Es ist halt ein Thema für eigentlich für alle. So. Um die erste Frage zu klären, kann ich meine Rechte entsprechend wahrnehmen? Ja, könnt ihr. Es ist ein bisschen kompliziert, eigentlich auch nicht wirklich. Ihr könnt bei so ziemlich allen Szenarien, die ich hier beschrieben habe, ich will keine EPA haben, ich will eine EPA haben, ich will nicht, dass diese Daten automatisch an Forschungsdatenzentren übermittelt werden, ich will, dass auf diese Daten standardmäßig keiner Zugriff hat, was haben wir noch, ich will, dass die Krankenkassen zum Beispiel nicht die Daten auswerten, um medizinische Empfehlungen zu geben. Für all diese Möglichkeiten gibt es entsprechende Widerspruchsrechte. Aber es sind in den allermeisten Fällen wirklich Opt-out-Rechte, die ihr ziehen müsst. Das heißt, ihr müsst euch aktiv, wenn ihr das nicht wollt, dafür einsetzen, das nicht zu wollen. Weil der Standard ist erstmal, das ist erstmal alles so standardmäßig aktiv. Die Krankenkassen haben durchaus auch die Verpflichtung, euch zu informieren, bevor sie das einführen. Ich weiß nicht, wer hat von seiner Krankenkasse schon zum Thema elektronische Patientenakte irgendwas gehört? Eine Person im Raum, zwei. Es kommt auch noch eine ganz große Aufklärungskampagne für ein Budget von 4 Millionen Euro. Ja, ich glaube, Deutschland ist ein bisschen größer als ein Budget von 4 Millionen Euro. September, Oktober. Ob es die jetzt so raushauen wird, weiß ich nicht. Es ist auch ganz klar natürlich auch Ziel von dieser ganzen Opt-out-EPA-Geschichte. Naja, Unwissenheit gleich Verbreitung. Muss man so sagen, wie es ist. Falls ihr Informationen dazu haben wollt, die Deutsche Aidshilfe hat, glaube ich, meiner Meinung nach, ich habe die auch mal Korrektur gelesen, deswegen bin ich ein bisschen biased, eine relativ gute Übersicht davon, was man tun kann, was so die Möglichkeiten sind, da gerne darauf verweisen, wenn ihr selbst Informationen braucht oder vielleicht anderen Menschen informieren wollt. Das ist jetzt ein bisschen klein, aber ich versuche es zu erklären. Man muss auch feststellen, dass das Thema Opt-in, Opt-out, wir haben in Deutschland immer so eine politische Diskussion, ja, wir machen erst entweder Opt-in, wir machen Opt-out. Man muss auch ganz klar anerkennen, dass dieses Szenario mit Opt-in, Opt-out sehr stark individuell ist. Also es gibt Menschen, für die funktioniert Opt-out super, weil sie haben irgendwie keine Krankheiten, sind total gesund und sagen, sie haben nichts zu verbergen. Okay. Und da gibt es Menschen, die brauchen Opt-in für alles, weil sie eben sehr, sehr sensible Diagnosen haben. Deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass entweder Opt-in, Opt-out irgendwie für alle Menschen geeignet ist beim Thema Austausch von Gesundheitsdaten, sondern es ist ein Spektrum. Und das Thema Opt-out sagt halt schlicht und ergreifend, das Spektrum ist mir egal, die Leute, die irgendwie da Probleme damit haben, soll sich halt wehren, ist es vielleicht der falsche Ansatz. Weil es eben dazu führt, dass man die Menschen, die von diesem Thema Diskriminierung und Stigmatisierung betroffen sind, eben in die Verantwortung nimmt, sich dagegen in Anführungszeichen zu wehren. So, jetzt ist die Frage, gibt es mögliche Szenarien, wie man das machen kann? Ja, eigentlich ist es tatsächlich so, dass der individuelle Art und Weise, wie man Gesundheitsdaten tauscht, teilt und freigibt, so individuell ist, so ähnlich wie ein Wahl-O-Mat. Das ist auch ein Beispiel, was Manuel Hoffmann von der Deutschen Elsevier aufgebracht hat. Ja, es ist so ganz individuell wie möglicherweise sogar die Wahlentscheidung. Wir haben aktuell aber halt irgendwie so ein paar Parameter, an denen wir diese Einstellungen treffen können. So, kommen wir zur Technik. Ich habe immer die These, dass Opt-out-Denken eigentlich immer zwangsläufig zu schlechter Security und Privacy führt, weil es mit den Prinzipien der Schadensminimierung bricht. Wir werden jetzt gleich sehen, warum. So, nochmal technische Umsetzung. Kurz Zusammenfassung, was macht die Gematik, wenn sie Gesundheitsanwendungen konzipiert? Sie macht eigentlich immer drei Dinge. Sie macht einen sehr, sehr großen zentralen Datenspeicher. Der ist meistens entweder so groß wie die gesamte Bevölkerung oder mindestens die Größe deiner Krankenkasse. Es gibt immer irgendwelche Zugriffstokens, Access-Tokens, Zugriffsberechtigungen, Entitlements, sonstige Dinge, eigene Art von Tokens. Und es gibt immer etwas, das nennt sich FAU, vertrauenswürdige Ausführungsumgebung. Also einen Bereich von IT-Komponenten oder mehrere IT-Komponenten, die als sicher gelten. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich auch technisch ein bisschen weiterentwickelt, aber es gibt in diesen Gematik-Schaubildern immer so einen Bereich, wo man sagt, dieser Bereich ist erstmal vertrauenswürdig, weil er technisch manchmal besonders abgesichert wird. Da wird durchaus auch mehr Aufwand getrieben, das werden wir gleich nachher noch sehen, aber das ist die Definition der Gematik. Aber eigentlich ist so eine klassische Gematik-Architektur immer diese drei Dinge. Ja. Das musst du nicht leid tun, weil es ist nicht meine Architektur.
Weil genau das ist eine Annahme, die man modernerweise als nicht haltbar ansieht.
Normalerweise geht man davon aus, dass diese Architekturen erstmal kaputt sind bei Design. Genau. Ja, das ist so eigentlich die eigentliche Annahme, die man hätte, auch nach Zero Trust. Zu Zero Trust kommen wir noch am Ende, warum es auch ein bisschen damit bricht. Aber ich erkläre mal kurz, was so der Plan ist. Vielleicht kurz zum E-Rezept. Das E-Rezept hat, ja, wir sehen, wir haben eine vertrauenswürdige Ausführungsumgebung. Wir haben den E-Rezept-Fachdienst, ja, den gibt es irgendwie in ganz Deutschland. Wir haben dann verschiedene Zugriffsserver, die dann irgendwie einen Datenspeicher haben, auch ein zentraler Datenspeicher. Also wie gesagt, klassische Gematik-Architektur. Du hast dann einen Access-Token, mit dem du auf dein E-Rezept zugreifen kannst. Und jetzt passieren in der praktischen Umsetzung ein bisschen spannende Dinge. Denn es gibt da eine Kette von Dingen, wo das nochmal kaputt gehen kann. Also wir haben das Primärsystem, zum Beispiel deiner Leistungserbringer, also einer Ärztin, die dann entsprechend diese Daten über diesen ominösen Connector, den es immer noch in Arztpraxen gibt, und irgendwelche Signierkarten dann ins zentrale Netz der DI bringen muss und dann zum Fachdienst schicken muss. Ihr merkt, da sind relativ viele Komponenten beteiligt. Man könnte jetzt, ganz radikaler Vorschlag, wenn man schon dezentrale Vertrauensanker hat, wie zum Beispiel so eine Smartcard und so weiter, könnte man es auch dezentral signieren. Nein, wollte man nicht. Man wollte es noch zentral irgendwie vorhalten. Das führt dazu, dass man meistens so ein Point of Failure hat. Und wenn ein E-Rezept meistens hängt, liegt es meistens an der Signatur. Wenn ihr die Erfahrung hattet, ihr habt ein E-Rezept bekommen, habt den Access-Token, geht in die Apotheke, wollt das E-Rezept einlösen, das E-Rezept ist irgendwie zwar aufrufbar, ist aber nicht gültig, liegt es daran, dass es nicht signiert wurde. Das Thema mit der Signatur ist so, du kannst jedes E-Rezept in der Praxis über 3 Methoden signieren. Du kannst es jedes Mal einzeln machen, du musst bei jedem Rezept eine PIN eingeben. Das ist ein bisschen mühselig in der Arztpraxis. Da kannst du es über eine Komfortsignatur machen, das hat nicht jeder eingerichtet, da kannst du bis zu 250 signieren. Oder du kannst diese ganzen Rezepte irgendwann mal später alle auf einmal signieren, bis zu 250. Das ist natürlich im Arbeitsalltag von Praxen, entweder haben sie eine Komfortsignatur eingerichtet und es ist irgendwie quasi in Echtzeit signiert, oder sie haben das nicht und haben das dann irgendwie Tage oder Stunden später signiert. Also wenn ihr eigentlich schon mit diesem E-Rezept in die, zur nächsten Apotheke geht, nebenan, ist möglicherweise dieses E-Rezept noch nicht signiert. Ja.
Wie werden denn die Daten gespeichert? Ich habe selber mal ein Konzept für so eine Patientenakte für eine private Krankenversicherung gemacht und da war es selbstverständlich, dass also die Verschlüsselung der Daten so passierte, dass selbst der Krankenversicherer keinen Zugriff auf die Daten hatte, dass das gute Daten war.
Bei dem Thema E-Rezept, also bei der Technologie der elektronischen Patientenakte ist das auch so. Es gibt einen Betreiberausschluss, muss es auch geben rechtlich, weil sonst könnte die Krankenkasse dich diskriminieren wegen irgendwelchen Dingen. Beim E-Rezept ist es ein bisschen nicht so ganz stark, weil die Krankenkasse ja das entsprechende Medikament eh abbrechen muss. Von daher ist es von dem praktischen Workflow die Vertraulichkeit da eh nicht gegeben. Aber zumindest gibt es diesen Betreiberausschluss auch bei der elektronischen Patientenakte. Das ist gegeben. Das macht die das Sache auch natürlich auch ein bisschen komplexer.
Aber sind die Daten denn mit dem Schlüssel des Versicherten verschlüsselt, dass nur der Zugriff auf die Daten hat? Oder haben auch andere, wie
sagen wir? Nee, dieses E-Rezept, also solche heißt es noch ein Access-Token. Wenn du einen Access-Token hast, kannst du ihn wild durch die Gegend sagen und hier ist der Access-Token zu diesem Rezept. Das ist nur der Pointer auf das Rezept. Das ist egal. Also hast du die EGK, dann hast du quasi Zugriff.
Es gibt ja auch noch neben der EGK, um das E-Rezept einzulösen, die Möglichkeit, das Rezept in so einem Berg und Access-Token einzulösen.
Ja, wollte ich. Ich komme da gerne zu. Ich komme zu allen, ich habe alle dabei. Nein, ich wollte jetzt erstmal noch kurz über diese Sollbruchstellen kommen, weil die sind ein bisschen lustig. Also nicht wirklich lustig, es ist ein bisschen traurig, aber ich erkläre euch kurz, was war. Also, Signatur ist ein Problem. Wenn Arzt, Ärztin nicht signiert hat, Rezept nicht gültig. Okay, können wir uns darauf einigen? Weil hätte ja das Papierrezept auch signieren müssen. Jetzt ist die Frage, warte mal, was ist denn jetzt hier kaputt gegangen? Jetzt haben wir so diese wunderbaren Sachen Anfang des Jahres, April diesen Jahres, der Signierdienst bei MediSign ist wieder ausgefallen. Von 8 bis 9 Uhr können Leute keine E-Rezepte signieren. Große Panik in den Arztpraxen. Was ist passiert? Also, hä? Es ist doch irgendwie eigentlich dezentral, aber hä? Was ist denn da los? Dann geht's weiter. Appell an Bundeskanzler Scholz, er möchte jetzt die TI-Ausfälle angehen. Es ist so wichtig. Da dachte ich mir, hä, was ist denn jetzt los? Und dann stellt sich raus, dass es gibt natürlich in der Telematik-Infrastruktur, ich glaube, 4 Signierdienstleister, die haben erstmal diese ganze Infrastruktur eigentlich relativ gut dezentral verteilt. Die haben einen OCSP-Responder, also so eine Art Sperrliste, die sie halt irgendwie verteilen müssen. Und diese Sperrliste führt in dieser Kette dazu, dass diese ganze Kette abbraucht. Und jetzt stellt euch die Frage, was hat man denn dagegen gemacht, weil es jetzt irgendwie funktioniert? Man hat neue Hardware-Security-Module gekauft. Das ist bei MediSign tatsächlich passiert. Sie haben irgendwann ein bisschen debuggt, festgestellt, irgendwie kollabiert es gerade so von 8 bis 9 Uhr am Montag. So die klassische Rush-Hour in den Arztpraxen und dann festgestellt, das machen wir irgendwie Caching, funktioniert nicht, was ist denn jetzt los? Dann haben wir festgestellt, diese ganzen Heilberufsausweise, deren kryptografische Primitive wurde umgestellt von RSA auf elliptische Kurven. Elliptische Kurven haben mehr Rechenaufwand, ältere HSM-Module sind da nicht unbedingt drauf optimiert. Das führt dazu, dass diese ganzen Dinge, die dann geprüft werden müssen, irgendwann so eine Warteschlange auslösen, die halt dann irgendwann das System zum Kollabieren bringt. Also hat man festgestellt, dass die HSMs, die man irgendwie vor ein paar Jahren mal angeschafft haben, vielleicht für die aktuellen kryptografischen Prämissen nicht mehr geeignet sind und musste dann quasi Hardware austauschen, damit das E-Rezept, zumindest von MediSign, was ein relativ großer Anbieter ist, nicht mehr kollabiert. Das ist also die Kette mit ihren Anfälligkeiten, die wir haben. Ich glaube, dass es bei der elektronischen Patientenakte und der Übermittlung von massenhaften Patientinnen-Daten auch an einer oder anderen Stelle passieren wird, dass wahlweise der Connector, irgendein Signierdienst, irgendwas sonst was kollabiert, weil diese Hardware halt irgendwie für eine Technik gebaut wurde von vor 20 Jahren und nicht diese Massendaten, die wir gerade eben haben. Also das ist so ein, ich will nicht sagen Fun Fact am Rande, aber das war der, war das Problem für das Thema, warum das E-Rezept bei MiDesign nicht funktioniert hat. Ja, das HSM war zu langsam, weil die kryptografischen Primitive sich geändert haben. So, jetzt kommen wir zu der wunderbaren Frage von Supi. Es gibt total viele Möglichkeiten, wie man E-Rezepte einlösen kann. Das E-Rezept ist digital, aber du kannst es auch ausdrucken mit dem Data Matrix Code. Du bekommst da diesen Access Code quasi als Data Matrix Code, QR Code, wie auch immer. Du kannst es mit der elektronischen Gesundheitskarte einlösen. Das geht ohne PIN. Das heißt, du gehst irgendwie zum Beispiel in die Apotheke und sagst dir, bitte meine Rezepte einlösen, dann wird die gesteckt. Und man kann diese Rezepte einsehen, die gerade offen sind. Es gibt die E-Rezept-App. Das war ursprünglich nur der Gematik vorbehalten, eine E-Rezept-App zu bauen. Inzwischen wird die auch in die Apps von den Krankenversicherungen eingebaut. Ich glaube, bei der Barmer gibt es die jetzt. Bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt die erste Krankenkasse, die das macht. Und es gibt noch ein ganz, ganz komisches Konstrukt, wo ich nochmal eingehe. eHealth Cardlink. Das ist sehr spannend. Dazu gleich mehr. Und es gibt noch ganz offen eine Scan-Lösung. Da gehst du an das Kartenleseterminal, kriegst du auf diesem Kartenleseterminal einen QR-Code angezeigt und kannst diesen QR-Code einscannen, hast ihn auf dem Smartphone. Also es gibt insgesamt 5 Wege, wie man das E-Rezept einlösen kann. Die spannendste aus technologischer Sicht ist eigentlich, weil QR-Codes, Scannen, Datamatrix und so ist sehr ähnlich, ist eigentlich eHealth Cardlink. Und das ist so ein bisschen, ich versuche es mal vorzutanzen, weil es ein bisschen klein ist. Du nimmst mit deinem eigenen Smartphone deine elektronische Gesundheitskarte, scannst die mit NFC, gibst dann zu noch irgendwie zum Beispiel die CAN oder die letzten Ziffern deiner Gesundheitskarte ein und dann wird dieser Scan von deiner Gesundheitskarte an den jeweiligen Dienstleister übertragen, zum Beispiel Doc Morris oder andere Versandapotheken, die dann damit wiederum über ihren Connector dieses E-Rezept vom Fachdienst abholen. Also das ist quasi so eine Art Ein-Faktor-Authentifizierung. Weil du hast eine EGK, da steht alles drauf und dann kannst du das damit ja quasi einlösen. So, jetzt ist eigentlich Gesundheitsdaten immer 2-Faktor idealerweise und so, wenn man die irgendwie übermittelt und hin und her schickt. Ja, das hat man sich auch gedacht. Wir könnten ja noch irgendwie, wir machen mal Protokollierung. Protokollierung läuft über, ja, du musst eine Handynummer registrieren, damit man dir zumindest irgendwie an dieser Handynummer ableiten kann, dass du wohl diese EGKs da registriert hast. Das ist natürlich keine wirklich sinnige 2-Faktor-Authentifizierung, eher so eine 1, weiß ich nicht, Variante, also 1,0 eher. Und das ist aber jetzt gerade so der neueste Erfolg, wo man sagt, wir haben ganz schnell eine Spezifikation an den Markt gebracht, wir haben die gegen den Aufsichtsrat der Gematik durchgebracht und die Versandapotheken freuen sich. Es ist natürlich mit Security so ein bisschen seltsam. Es ist besser als, ja, wie soll man sagen, diesen Data Matrix Code verlieren, aber es ist schon eine sehr, sehr seltsame Erfindung, sagen wir mal so. Genau. So, damit, falls noch Fragen zum E-Rezept sind, gerne jetzt, ansonsten kann man zu EPA. Das wird noch ein bisschen komplizierter. Ja, was zumindest relativ gut gelöst ist, es gibt für die E-Rezept-App und andere Dinge auch eine Vertretungsregelung. Das heißt, du kannst quasi auch jemanden vertreten. Natürlich kannst du auch, sobald du die EGK hast, irgendwie die Menschen in die Hand geben, löse mal bitte die Rezepte für mich ein, das ist relativ gut möglich. Das ist in dem Konzept natürlich per Design gut möglich. Ansonsten ist es wahrscheinlich die Variante mit hier ist der Ausdruck. Ja.
Ist mittlerweile bekannt, dass man für seine elektronische Gesundheitskarte auch einen PIN hat, die man bekommen kann?
Nein, die PIN ist relativ. Die PIN ist so ein Mysterium. Also eigentlich sollte jede elektronische Gesundheitskarte mit einem PIN ausgerollt werden, aber die Spezifikation der Gemeinde ging gerade so in die Richtung, naja, eigentlich brauchst du die PIN gar nicht mehr. Also wir haben in Deutschland relativ gut verkackt, dass wir irgendwie, also wenn Deutschland immer hinkriegen ist, wir haben relativ okay technische Lösungen und haben einen sehr, sehr schlechten Rollout dieser Lösungen. Und bei der elektronischen Gesundheitskarte ist genau das passiert. Wir haben diese Lösung ausgerollt, haben die Leuten einfach so geschickt, aber die PIN haben irgendwie nur 2% der Leute bekommen, die eigentlich total sinnvoll gewesen wäre, weil man könnte davor irgendwie sichere Dienste machen, 2FA und so. Also das ist eher, glaube ich, auch vorbei, dass es noch richtig ausgerollt wird. Gut. Zum Thema Rollout, EPA für alle. Wir haben von der Opt-out-EPA gesprochen. Jetzt ist die ganz, ganz große Frage, angenommen, ich habe eine EPA, muss man auch was ändern. Ich habe eine Opt-out-EPA, alle kriegen wie standardmäßig Rechte. Uli Kelber, ehemaliger BFDI, sagt, naja, es ist ein völliger Fehler, diese Sicherheitsmaßnahmen herauszunehmen. Welche Sicherheitsmaßnahmen denn? Hä? Ist da jetzt irgendwie was rausgekommen? Naja, wir gucken mal ein bisschen genauer rein. Das ist das System der EPA für alle. Wir sehen, es gibt eine vertrauenswürdige Ausführungsumgebung, tada, es gibt wieder Access Codes, tada, und es gibt eine zentrale Datenspeicherung, tada, okay, Gematikarchitektur, haben wir verstanden. Jetzt gibt es in dieser EPA für alle ein paar so Dinge. Es gibt zum Beispiel Dinge, die nennen sich Consent, also Dinge, wo ich eine Zustimmung erteilt habe, eigentlich vom Englischen her. Nein, das sind in der EPA für alle Widersprüche. Das heißt, ich habe erstmal ein Standardset, alles möglich, und ich kann halt sagen, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Was es dann auch gibt, es gibt Befugnisse, das sind wahlweise permanente oder nicht permanente Befugnisse, und es gibt noch so ein paar Policies und so weiter und so fort, protokollieren ist nicht so wichtig. Zu den Entitlements kommen wir, weil natürlich ist es immerhin so, dass erstmal, wenn jetzt du nicht den Universalzugriff für alle Leistungserbringerinnen auf die EPA verteilst, ist zumindest notwendig, dass du eine Befugnis bekommst. Was es ansonsten immer noch gibt, es gibt halt irgendwie diesen ganzen Kram außenrum, es gibt Konnektoren, es gibt irgendwie Smartphones, es gibt sektorale IDPs und so weiter, aber wir merken uns mal von den wichtigen Sachen Konsens, Entitlements und genau, das ist mal das Wichtigste. Und die vertrauenswürdige Ausführungsumgebung natürlich. Jetzt haben wir, gehen wir mal von dem Szenario aus, wir haben eine alte EPA von diesen 2% der Bevölkerung, die irgendwie eine alte EPA haben. Die haben diese alte EPA mit einem Schlüsselgenerierungsdienst, nein, nicht nur einem, sogar zwei, also zwei externen Schlüsselgenerierungsdiensten irgendwie Ende zu Ende verschlüsselt. Jetzt möchte man die in das neue System überführen. So. Was macht man dann? Naja, man sagt dann, dass die Daten grundsätzlich erstmal entschlüsselt werden müssen und auf ein neues System überführt werden müssen. Wie funktioniert dieses neue System? Das neue System der EPA für alle, für den Bereich Verschlüsselung funktioniert, kryptografisches Konzept der Gematik, gibt ein relativ großes Konzept dafür, ist, es gibt einen Master Key. Dieser Master Key liegt bei der, also nicht direkt bei der Krankenkasse, weil es ist eine vertrauenswürdige Ausführungsumgebung, also es ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt eine Master Key, der bei irgendwie so physikalisch bei der Krankenkasse liegt, aber erstmal für die Krankenkasse nicht zugreifbar ist. Und es gibt noch ein Merkmal für die Schlüsselableitung, betreiberspezifischer Schlüssel und aktenspezifisches Merkmal, zum Beispiel die KVNR, also die Krankenversicherungsnummer. Das ist eine eindeutige Nummer, die ihr bei eurer Krankenkasse bekommt. Manche von diesen Nummern sind auch lebenslang gültig. Das heißt, wir haben ein Merkmal, was bei der Krankenkasse liegt, und eine Nummer, die die Krankenkasse kennt. Das heißt, es ist damit nicht mehr so eine wirkliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im eigentlichen Sinne, wo ihr irgendwie Kontrolle über Schlüssel habt, sondern ihr habt halt Dinge, die erstmal so eigentlich alle bei der Krankenkasse bekannt sind oder zumindest zugreifbar sind. Die sind nicht ganz zugreifbar, weil vertrauenswürdige Ausführungsumgebung, aber ist jetzt nichts mehr, was ihr unter eurer Kontrolle habt. So, das heißt, die EPA für alle ist eigentlich damit technisch gesehen keine patientinnenzentrierte Patientenakte. Das muss so sagen, wie es ist. Kryptografisch kannst du das nachweisen. Ist so.
Aber das war meine Frage eben, das hätte ich eben erwartet, dass es kryptografisch so abgelegt ist,
das kryptografisch abgesichert nur der Versicherte Zugriff.
Ja, das war mal so. Bitte? Das war mal so. Jetzt nicht mehr. Das ist die Kurzzusammenfassung, ist jetzt nicht mehr so. Genau. Und das ist natürlich schon so, dass diese verschiedenen Akten untereinander irgendwie noch logisch voneinander getrennt sind, weil sie haben eine eigene KVNR, aber naja, ihr wisst, wie das ist. Also, genau. Also deswegen kann man sagen, es ist Patienten individuell verschlüsselt, aber nicht so, dass eine Kontrolle bei der Patientin liegt. Ganz einfach. So, falls ihr euch jetzt fragt, ich will da wirklich vollkommen technische Kontrolle haben, ja, es doofe an der Geschichte ist, von dem Konzept ist, ihr müsst ganz vorne ja opt-outen, weil kryptografisch gesehen Problem. Ob das jetzt medizinisch gut ist und so weiter, anderes Thema. Kryptografisch gesehen ist es so. So, kommen wir zur wunderbaren Frage, sind VAUs denn sicher? Vielleicht ist es ja total wunder und sicher und so. Naja, vielleicht auch nicht. Das Problem ist, dass diese vertrauenswürdige Ausführungsumgebung immer auf irgendwelchen Secure Enclaves von Prozessoren aufbauen. Es gibt da zum Beispiel sowas wie Intel SGX, es gibt dann von AMD noch ein System, was ich gerade nicht im Kopf habe, aber irgendwie möge ich mir ergänzen, wie es heißt. Also auf dem Prozessor gibt es so eine Secure Enclave. Diese Dinger sind nicht unknackbar, die werden ab und zu geleakt, zum Beispiel beim Epic Leak für Intel CPUs. Passiert alle paar Jahre mal. Das Problem ist dabei nicht zwangsläufig, dass das passiert, sondern die Frage ist, gibt es denn in dem Moment jemand anders, der physikalisch Zugriff auf den Prozessor hat, wo diese Daten verarbeitet werden. Wir gehen davon aus, dass es aktuell so ist, weil die Krankenkassen ja ihr eigenes System haben, dass es wohl noch so bleiben wird. Aber das Thema ist natürlich auch, wir haben Systeme, wie zum Beispiel von der wunderbaren Firma Edgeless, die auch ganz klar Systeme verkaufen, mit denen man Confidential Computing in Public Clouds machen kann. Das heißt, wo man ganz klar auch Hardware teilen kann. Von daher bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich exklusive Hardware immer ist. Aber das ist so gerade der Gedanke. Was datenschutzrechtlich auch dazu kommt, ist, dass diese Daten, die diesen Confidential Computing-Umgebungen technisch grundsätzlich erstmal normalerweise wirksam, verschlüsselt werden, auch als anonyme Daten gelten. Deswegen kannst du das tatsächlich auch in Public Clouds verarbeiten, wenn du nachweisen kannst, dass es technisch auf der Ebene tatsächlich soweit verschlüsselt ist. Das ist so der Gedanke dahinter. Das heißt, eventuell kann man mit dem Kostendruck auch dazu kommen, dass es dann nicht mehr eigenständige Krankenkassen-Bare-Metal-Systeme sind, sondern dass irgendjemand auf die Idee kommt, naja, eigentlich könnte ich es auch auf Public Cloud verarbeiten. Das ist zumindest eine Option, die es rechtlich gibt und auch technisch möglich wäre, abgesehen davon, dass es natürlich auch liegen kann. So, jetzt ist aber die Frage, jetzt haben wir diese V, wir sagen mal, die ist sicher oder nicht sicher, ihr könnt euch aussuchen, was ihr davon haltet. Im normalen Fall, wie kriege ich den Zugriff auf diese Daten? Naja, Zugriff auf diese Daten kriege ich dann über zwei Optionen. Entweder ich bin initial befugt, ich habe ein Static Entitlement. Was sind Menschen, die ein Static Entitlement haben? Erstmal du selbst, gute Idee. Der E-Rezept-Fachdienst, weil der muss die E-Rezepte zustellen. Und da gibt es noch zwei andere Stellen. Der Kostenträger darf auf bestimmte Dinge zugreifen, weil er zum Beispiel Abrechnungsdaten in die IPA raufladen will. Das heißt, da gibt es ein Rechtemanagement. Und es gibt die Ombudsstelle. Die Ombudsstelle ist quasi die Variante für Menschen, wo man sagt, okay, die möchten auch analog Zugriff auf die elektronische Patientenakte haben. Die Ombudsstelle kann dir quasi einen Auszug deiner elektronischen Patientenakte geben. Die haben statisch immer Zugriff auf deine elektronische Patientenakte. Und die sind auch dauerhaft gültig, unveränderbar und können nicht gelöscht werden. Also auch wenn du sagst, ja, ich habe jetzt irgendwie meine elektronische Patientenakte und ich weiß, was ich tue, ich möchte die nur digital nutzen, ich möchte meine Schlüssel haben, das geht nicht. Steht so drin. Jetzt ist allerdings auch die Frage, wie ist es denn für Leistungserbringer, Ärztinnen, die temporär Zugriff haben wollen? Ich gehe in eine Facharztpraxis, möchte dort meine Daten freigeben. Wie passiert das? Naja, ich gehe dorthin, stecke meine elektronische Gesundheitskarte, erteile dadurch quasi eine temporäre Befugnis, um eben auf meine elektronischen Patientenakte zuzugreifen. Ich kann natürlich trotzdem immer noch im relativ komplexen System bestimmte Dokumente irgendwie verschatten und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist der Zugriff auf die elektronische Patientenakte damit gegeben, dass ich diese elektronische Gesundheitskarte in der jeweiligen Praxis stecke oder vielleicht später auch nicht mehr eine Gesundheitskarte, aber halt irgendwie eine digitale Befugnis gebe. Das ist der Weg, wie dann quasi auch Arztpraxen Zugriff auf diese Daten bekommen. Weil sie erstmal keinen permanenten Zugriff drauf haben, aber die Möglichkeit haben, über das Stecken der EGK quasi temporär 3 Tage, 90 Tage Zugriff bekommen. 3 oder 30 Tage. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau der Zugriff ist. Aber der kürzestmögliche Zugriff sind 3 Tage, manche sind länger. So funktioniert das mit den Entitlements. Und jetzt ist die Frage, was sind die ersten Anwendungen, die es in der elektronischen Patientenakte gibt, die auch tatsächlich sinnvoll sind, medizinisch gesehen. Das sieht man jetzt so ein bisschen schlecht. Aber das ist zum Beispiel der Medikationsplan. Das sind quasi alle Medikamente, die auch in einem strukturierten Datenformat FHIR, Free Health Interoperability Resource, also standardisiertes internationales Format, total sinnvoll eigentlich, wo man dann sieht, okay, diese Patientin hat diese und diese Medikamente in deren Menge verordnet bekommen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr sinnvolle Anwendung, weil diese Daten entsprechend strukturiert sind, weil man entsprechend auch abgleichen kann, gibt es da Nebenwirkungen und sonstige Dinge. Das ist aber bisher auch die einzige, also eine von 2 möglichen Anwendungen, die auch wirklich jetzt so langsam kommen werden. Und jetzt sind wir bei dem Thema, was kommen wird. Diese gelben Sachen sind alle ganz bäh, weil das sind alles unstrukturierte Daten. Wir haben da relativ viele davon, also irgendwelche PDFs, JPEGs, GIFs, TIFFs, PNGs. Es gibt sogar in der aktuellen elektronischen Patientenakte die Möglichkeit, Word und Excel hochzuladen. Also formal gesehen, das wird schrittweise besser über die nächsten Jahre, dass dann immer mehr strukturierte Daten dort aufgenommen werden. Aber aktuell ist tatsächlich der elektronische Medikationsplan das Erste, was so die zentrale Anwendung ist. So Sachen wie, ja, der Impfpass, der eigentlich total sinnvoll wäre, der kann mich erinnern, ich brauche eine Auffrischungsimpfung für das und das, der kommt erst sehr spät. Das ist aber so ein bisschen, ja, ein Prozess im Werden. Üblicherweise ist es so, wenn du im Medizinwesen mal eine IT-Veränderung durchführst, wenn sich die erstmal festtritt, dann kannst du nicht nach einem halben Jahr später wieder ändern, sondern dann braucht es ein bisschen länger, bis sich das verändert hat. Also ich glaube, das PDF-Thematik wird sich noch ein bisschen länger halten, als uns eigentlich lieb sein kann. Okay. Thema EPA, Fragen, ansonsten komme ich zur medizinischen Forschung. Vielleicht zur Abgrenzung medizinische Forschung zu elektronischer Patientenakte. Das Aktensystem ist immer, also nicht immer, aber meistens halt für die Krankenkasse individuell. Das heißt, die Technik hat ein Aktensystem, die Barmer hat ein Aktensystem, die AOK hat ein Aktensystem. Es gibt da mehrere AOKen und so. Es kann sein, dass sich manche Krankenkassen das auch ein bisschen teilen, aber die sind erstmal so ein bisschen voneinander getrennt. Das ist insofern wichtig, weil die größte Krankenkasse, die Techniker mit 11 Millionen Versicherten, ist schon ein relativ großer Block von Daten, die irgendwie gebündelt werden. Bei der medizinischen Forschung wird es noch ein bisschen spannender, weil bei der medizinischen Forschung immer sehr viele ForscherInnen sagen, gib mir mal bitte alle Daten, ich muss um allen Daten forschen. Und genauso ist das Forschungsdatenzentrum auch aufgebaut. Wir haben einen Karl Lauterbach, der Visionen von Unsupervised Learning und von irgendwelchen Crawlern im Forschungsdatenzentrum hat. Soweit ist es noch nicht, aber es ist ein bisschen das Zielbild. Das Forschungsdatenzentrum Gesundheit, was dieser Forschungsdatentrog sein soll, so muss ich es bezeichnen, ist eigentlich seit 2019 mit dem digitalen Versorgungsgesetz im Aufbau. Jetzt würde man denken, naja, so 5 Jahre für so einen Aufbau, so ein Zentrum, was irgendwie im großen nationalen Interesse ist, müsste ja reichen. Ja, man sucht noch nach dem Sicherheitskonzept. Dieses Forschungsdatenzentrum soll in Kombination zur elektronischen Patientenakte Forschungsdaten aus der elektronischen Patientenakte ausleiten. Das Ganze erstmal pseudonym. So. Aber jetzt sind pseudonyme Daten, die man nicht verketten kann, wo man nicht irgendwie mehrere Krankheiten verknüpfen kann, mehrere Diagnosen verknüpfen kann, Medikamente und so weiter verknüpfen kann. für die Forschung nicht so ganz lukrativ. Also gibt es, dafür nehme ich auch noch zwei Stellen. Es gibt das Forschungsdatenzentrum, wo diese Daten pseudonymisiert ausgeleitet werden und sie werden mit einer Arbeitsnummer versehen. Diese Arbeitsnummer ist dazu da, aus dieser Arbeitsnummer bei einer weiteren Stelle, der Vertrauensstelle beim RKI, wieder eine Rückschluss schließen zu können, ob Daten über irgendwie eine Person möglicherweise verknüpft sind und möglicherweise auch zum Beispiel einen Rückkanal zu haben. Was man feststellt, man hat irgendwas gefunden, was ganz, ganz wichtig ist, um zumindest auch die Möglichkeit zu haben, da wieder den Rückschluss vom Pseudonym zu Nicht-Pseudonym zu haben. Das ist so der Gedanke beim Forschungsdatenzentrum und das Ganze soll tatsächlich auch schon kommen, Juli 2025. Und die erste Anwendung, die man hat, neben den Abrechnungsdaten der Krankenkassen, die dort eh schon liegen, von allen gesetzlich Versicherten, soll das zum Beispiel der elektronische Medikationsplan sein. So, jetzt ist die ganz große Frage, was macht denn dieses Forschungsdatenzentrum eigentlich technisch gesehen? Relativ viel Gesetzeskram. Es ist quasi so, dass es im Aktensystem quasi auch noch so eine, jetzt hätte ich fast sagen, Datenabfluss gibt, nein, eine Datenausleitung gibt, die dann entsprechend auch diese Arbeitsnummer und Lieferpseudonyme generiert auf Basis der KVNR. Das heißt, man kann sie da auch wieder zuordnen und die dann diese Daten entsprechend an das Forschungsdatenzentrum übermittelt. Und das Ganze wird dann natürlich auch entsprechend immer mit Arbeitsnummern und Lieferpseudonymen versehen. Also es gibt immer so ein Datenpaket, noch ein Datenpaket, noch ein Datenpaket. Man kann diese Lieferpseudonyme und diese Arbeitsnummern entsprechend auch wieder so als Kette zusammenfügen, aber Pseudonym. So, jetzt ist das Ganze so, Constanze Kurz hat gerade noch ein Verfahren laufen zum Thema, ob das so eine gute Idee ist, diese ganzen Daten zentral zu speichern und ob es so eine tolle Idee ist, die Abrechnungsdaten ohne Widerspruch dort abzulegen. Constanze hat zumindest bei dem Thema Abrechnungsdaten erwirken können, dass sie selbst dort widersprechen konnte. Bei dem Thema zentraler Datenspeicherung konnte bei diesem Gesetzesvorhaben, das ja schon 2023 im Februar gestartet wurde, bisher kein Fortschritt erreicht werden, weil es zur Beurteilung dieses Sachverhalts kein Sicherheitskonzept gibt. Für das Forschungsdatenzentrum, was alle Daten perspektivisch in allen Gesetzen sich versichert und pseudonym verarbeiten soll. Das ist jetzt ein bisschen schlecht, könnte man sagen, weil es gibt Millionen von Gesundheitsdaten an einem Punkt. Ja, eigentlich sind es zwei, aber ich mache mal einen raus. Ich bin mal großzügig. Wir können auch sagen, es sind zwei Punkte, weil es ist das Forschungsdatenzentrum und die Vertrauensstelle. Weil Vertrauensstelle und Forschungsdatenzentrum dazu führt, dass du die Daten wieder zurückführen konntest auf die, zumindest die KVNR. Aber es gibt bei den Leuten, die das Forschungsdatenzentrum betreiben oder aufbauen, zumindest ein gewisses Risikobewusstsein. Dort ist nämlich die Prämisse folgendes, das Forschungsdatenzentrum sammelt erstmal alle Daten, aber diese Daten verlassen das Forschungsdatenzentrum nur maximal anonym, schon mal ein guter Ansatz. Und dann wird mit vertrauenswürdigen Ausführungsumgebungen, wir kennen das Konzept inzwischen, wird auch entsprechend an Daten geforscht. Jetzt hat Karl Lauterbach noch die Philosophie von, naja, das muss irgendwie KI-fähig sein, dann machen wir ganz viel KI und bla 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 und Crawler. Man hat verstanden, dass das, was wir heute unter sogenannter künstlicher Intelligenz verstehen, mit Reidentifizierung und sonstigen Dingen vielleicht so ein bisschen kompliziert ist, wenn man dann mal so ein Modell trainiert und man kommt dann irgendwie zwei Jahre später auch ein Verfahren, wie man das Modell dann doch wieder die Ursprungsdaten entlocken kann. Das sollte man auch ein bisschen herausfinden, wie diese Dinge überhaupt funktionieren. Von daher wird dieses Thema mit Trainieren von Modellen auf diesen Forschungsdatenzentrumsdaten erstmal nicht möglich sein, weil man nicht abschätzen kann, wie die Reidentifizierbarkeit ist. Das ist zumindest eine Aussage von dem Leiter des Forschungsdatenzentrums, der möglicherweise aber auch politisch abhängig ist, wo ich aber zumindest ein gewisses Risikobewusstsein erkenne. Unabhängig davon ist es halt eine der größten Ansammlungen von personenbeziehbaren Gesundheitsdaten in ganz Deutschland. Wir sprechen da perspektivisch halt von allen Abrechnungsdaten, allen Daten aus den elektronischen Patientenakten und so weiter und so fort, von quasi fast der gesamten Bevölkerung. wo Daten zwar nur anonym rauskommen, aber ihr wisst, wie das mit Sicherheitsrisiken und Lukrativität von Risiken ist. So, jetzt gibt es immer noch die Argumente, die immer sagen, ja, Menschen sprechen doch gerne Daten gerne fürs Gemeinwohl. Jetzt sind wir beim beliebten Beispiel, es kommt drauf an. Wir hatten vorher das Thema mit der Thematik mit Potenzproblemen. Da sind Menschen eher so nicht so bereit, Daten zu teilen, logischerweise. Wir sind da jetzt irgendwie bei 14, 13, 15%. Wohingegen natürlich der generelle aktuelle Gesundheitszustand, wie geht's dir gerade, okay ist. Aber je sensibler diese Daten werden, desto schwieriger wird das. Und es wird natürlich auch schwierig im Sinne von, wem möchte ich diese Daten anvertrauen? Meiner Hausärztin, der vertraue ich, aber jetzt zum Beispiel Big Tech-Unternehmen nicht. Jetzt ist das Problem bei dem Forschungsdatenzentrum, dass es für diese Definition von Gemeinwohl, man kann in diesem Forschungsdatenzentrum gemeinwohlorientiert forschen, man stellt einen Antrag, was ist Gemeinwohl? Es dient der Gemeinschaft? Fragezeichen? Wahrscheinlich. Alena Büchs, ich war selbst in der Anhörung, meinte dann so, naja, also wissen Sie, hier so, liebe Abgeordnete, die mir gerade diese Frage stellen mit Gemeinwohl, also eigentlich haben wir keinen so wirklich Gemeinwohlbegriff in dem Sinne, also juristisch und ethisch auch nicht so wirklich, wir haben das mal irgendwie ins Gesetz geschrieben, dass es irgendwie so die Triebfeder dafür ist, wir können mal ein Gutachten machen, aber so genau haben wir uns damit gar nicht beschäftigt. Das heißt, am Ende ist das Gemeinwohl eher so ein bisschen dieses, jemand, der vorbringen kann, dass es dient irgendwie der Gemeinschaft, sei es durch die Entwicklung von Medikamenten, die dann möglicherweise zu Preisen weiterverkauft werden oder sowieso, aber das ist alles irgendwie Gemeinwohl. Das ist also eine sehr, sehr wischiwaschi Definition. So, damit zum Thema Forschungsdatenzentrum. Break, bevor wir zum Thema Zero Trust kommen. Fragen? Okay, ach, da gibt es eine Frage. Ja. Ja. Genau. Das ist grundsätzlich verzerrt, weil die PKV-Daten fehlen und es ist natürlich auch das Abrechnungsdilemma. Wenn du diese Abrechnungsdaten nimmst, dann hast du eher so mehr einen Blick wie, was wird abgerechnet und was sind Verdachtsdiagnosen und nicht, was ist es tatsächlich. Genau. Ja?
Ich habe vielleicht noch eine Anmerkung, es ist ja keine Frage, aber bevor wir zu Zero Trust kommen. Wir haben hier eine kollektive Datensammlung. Damit haben wir ein kollektives Datenschutzrisiko. Und ich möchte an der Stelle nochmal einen der bekanntesten Risikoforscher zitieren, nämlich Taleb, mit der Aussage, während einzelne Personen sich Risiken leisten können, muss das Risiko kollektiver Risiken null sein. Der sagt wirklich null. Weil er einfach sagt, also das Risiko ist so groß, dass selbst kleinste Risiken nicht akzeptierbar sind. Also er fordert, entweder gibt es wirklich Nullrisiko und was Nullrisiko in der Informatik heißt, wissen wir hoffentlich alle, oder die einzige Alternative ist halt dezentrale Datenspeicherung. Also als Risikotheoretiker muss ich entweder Nullrisiko oder dezentrale Datenspeicherung und vollständige dezentrale Verantwortung fordern. Das vielleicht nochmal als einleitender Kommentar, bevor wir zu Zero Trust kommen.
Danke. Es ist nicht so, dass Menschen versuchen, das mit Menschen in dem politischen Umfeld zu diskutieren. Keine Chance. Aber danke für den Einwurf.
Gerade Unternehmen, da ist das auch nicht viel anders. Also deswegen, ich glaube, das ist nicht nur ein Problem der Politik, das ist generell
so. Genau. Zero Trust. Man muss dazu sagen, nicht alles ist schlecht im Bereich der Gematik. Sie haben ein relativ sinnvolles Zero Trust-Konzept. Die TI 2.0 ist eines, das sage ich jetzt auch als Mensch, der... Also wir können auch Leute fragen, die mit mir arbeiten, die wissen das, dass ich relativ offensiv so Zero-Trust-Konzepte und so weiter irgendwie vorwärts treibe. Das TI 2.0-Konzept ist tatsächlich in der Skalierung, in der Größe ein durchaus sinniges Konzept. Und das ist auch in der Systematik wie es angelegt ist. Eins der fortgeschrittenen Konzepte, auch nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch für viele andere Dinge, die mit vergleichbaren Systemen entsteht. Ich will von der Verwaltung gar nicht sprechen, weil sie sind noch irgendwie 20 Jahre später hinterher, aber das ist ein sinnvolles Konzept. Kann man so mal mitnehmen. Also das ist ein Lob auch an die Gematik. Wir haben natürlich aber jetzt die Schwierigkeit, dass wir irgendwie Widersprüchlichkeiten haben. Wir haben eigentlich im Bereich Zero Trust sowas wie Principle of Least Privilege. Erstmal keine Privilegien, die muss ich mir arbeiten. Das funktioniert mit diesem Konzept nicht. Opt-out, alle haben irgendwie Zugriff, irgendwelche Stellen haben Universalzugriff, das geht nicht. Wir haben Default Trust an vielen Stellen, also irgendwelche Entitäten sind immer generell vertrauenswürdig, weil sie zum Beispiel Leistungserbringer in gewisser Art sind. Und wir haben natürlich diese wesentlich stärker werdende Zentralisierung, die auch damit begründet wird, weil man ja vertrauenswürdige Ausführungsumgebungen nur zentralisiert betreiben kann. Was auch mit dem Gedanken von, alles ist irgendwie kaputt, alles ist gebrochen, alles liegt, nicht zusammenpasst. Also wir haben eigentlich ein formal gutes Zero-Trust-Konzept, was die eigentliche Philosophie von Zero Trust aber eigentlich nicht abbildet. Das ist faszinierend, weil man eigentlich es geschafft hat, wirklich mal ein gutes Konzept zu machen, aber es halt durch diese ganzen architektonischen Sachen komplett verhunzt. Und damit werde ich beim Thema Fragen. Ich danke euch, dass ihr erstmal so lange zugehört habt. Und ja, Fragen gerne. Ja.
Vielleicht die wichtigste Frage. Ich meine, das ist jetzt wirklich alles auf so vielen Ebenen kaputt. Wir haben das Prinzip der internationalen Selbstbestimmung eben aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Besteht da eigentlich eine Chance, dass das, also ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das, wenn man das irgendwo gegen klagen könnte, dass das da Bestand haben könnte. Wie sehen da so die Möglichkeiten aus, dass da, weiß ich nicht, GFF oder wer auch immer da mal entsprechende Musterklagen oder
Umweltklagen laufen schon wirklich.
Ja, also zu dem Thema informationelle Selbstbestimmung war gerade die Frage, was da die Klagemöglichkeiten sind. Ich glaube, ich muss die Fragen wiederholen, damit es ein bisschen verständlich ist auf der Aufzeichnung. Ich habe das jetzt realisiert. Danke. Im Prinzip ist es so, man kann erstmal nur gegen Dinge klagen, die in Anwendung sind. Vieles von dem, was wir hier sehen, ist noch nicht vollständig in Anwendung. Aber man kann in dem Moment, wo es in Anwendung ist, dagegen klagen. So. Ich glaube, von dem Thema informationelle Selbstbestimmung ist es so, dass wir wahrscheinlich dann folgendes Szenario feststellen werden. Menschen, die wirklich nachweisen können, dass sie ein ganz, ganz individuelles Schutzbedürfnis haben, haben möglicherweise bessere Chancen, weil sie das nochmal nachweisen können, dass das System für sie nicht gemacht ist. Aber es wird wahrscheinlich sehr, sehr mühsam. Und die Klagen von GFF und sonstigen Dingen, jetzt auch beim Thema Registermodernisierung genau das Gleiche, die laufen erst dann, wenn Systeme live sind, dann brauchen sie ein paar Jahre, dann wird das irgendwie mal verhandelt, dann wird das vielleicht noch irgendwie nachgebessert. Und das heißt, in dem Moment, wo jemand wie Karl Lauterbach so ein System einführt, ist er schon vier Legislaturen oder wie auch immer, eine Legislatur nicht mehr im Amt. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass man erstmal jahrelang erstmal in eine komische Richtung arbeitet, Risiken erzeugt und dann vielleicht das nachbessern muss. Also gerne. Wie auch immer.
Ich fange einfach mal an. Am Anfang gab es ja diese schöne Folie mit den anderen Ländern, wo Deutschland so ganz unten stand. Sieht das denn aus bei den Ländern, die sowas schon implementiert haben, im Vergleich jetzt zu dieser Architektur?
Also die Beispiele, die ich jetzt mal nehmen will, sind Estland und Dänemark. Dänemark hat eigentlich ein sehr, sehr dezentrales System, wo so ein bisschen man ein Interface bekommt, wo man auf dezentrale Datenspeicher zugreifen will, was immer bezeichnet wird, dass es nicht so ganz funktioniert, was immer so als das System, was wir nicht mal wollen. Bei Thematik Estland, Finnland zum Beispiel ist es so, dass es eher sehr zentral verankert. Muss aber auch dazu sagen, dass in Estland und in Finnland durch so Sachen wie X-Road seit circa 20 Jahren Menschen auch ganz klar ein System hatten, was nachvollziehbar ist, was Open Source war, was quasi jeden Datenzugriff protokolliert hat und was bei jedem Datenzugriff auch relativ radikale Strafmaßnahmen ermöglicht hat. Das ist so die Handhabe, wie man in Estland vorgeht. Man hat Transparenz darüber, man kann dann sofort sagen, das ist irgendwie komisch, sofort irgendwie strafbar und wird dann auch relativ konsequent durchgezogen. Das ist aber, glaube ich, eine kulturell schon seit Jahrzehnten anders aufgebaute Struktur, die man jetzt nicht so eins zu eins vergleichen kann, glaube ich auch. Und vor allem die Schwierigkeit, die ich halt auch immer sehe, ist, zumindest meine Aussage ist immer, ein Land hat eine gewisse Kulturhistorie und sonstige Dinge, wo sich auch abzeichnet, was für ein Vertrauen man dem Staat oder dem Gesundheitswesen gegenüber hat oder eben auch nicht. Und wir sind geschichtlich natürlich ganz anders geprägt als zum Beispiel die Esten. Genau. Weitere Fragen? Ja. Jo.
Also ich bin an der Stelle, wo ich glaube, man kann solche Probleme nur noch auf eine Art in den Griff kriegen. Das Problem ist, dass die Leute, die heute die Entscheidungen tragen, Risiken akzeptieren und dass sie nicht mehr die Konsequenzen tragen. Deswegen ich und nicht nur ich sage, es wird zu Veröffentlichung von Daten garantiert kommen. Heute wurde davor gewarnt, wenn Lauterbach oder wer auch immer dafür nicht verantwortlich gemacht werden kann, ist es nicht in Ordnung. Also von daher, er ist gewarnt worden, wenn in 3 Jahren so ein Datenbreach auftritt, dann möchte ich tatsächlich, dass er dafür strafrechtlich belangt wird. Siehst du als wenn er selber Täter wäre, siehst du irgendeine Möglichkeit, dass wir in diese Richtung kommen, weil ich bin an der Stelle, dass ich nur noch glaube, dass sowas wirklich diejenigen, die die Risiken bedingt vorsätzlich herbeiführen, dazu bringen kann, dort sorgfältiger zu werden.
Also zu dem Thema Risiko, also Verantwortungsübernahme für Risiken, die entstehen, weil irgendwelche Dinge dann tatsächlich liegen, ist gerade die Frage. Meiner Einschätzung nach ist es so, dass das, also wenn dem so wäre, wir nehmen jetzt mal das Beispiel Andi Scheuer. Das ist ein doofes Beispiel, aber das ist das Beste, was mir einfällt. Das ist bisher noch nie passiert. Bisher ist politisch immer so, jemand macht Dinge, stellen sich Jahre später Dinge heraus, dass die komplette Unsinn waren. Und dann übernimmt keiner die Verantwortung. Die Schwierigkeit sehe ich, dass es politisch irgendwie nicht ins System passt, wie wir politisch Dinge verantworten. Ich glaube, die Schwierigkeit, die ich aber noch viel mehr sehe, ist die generelle digitalpolitische Lage, die wir gerade eben haben, geht in eine sehr, sehr, das Wort ist chancenorientierte Richtung, ohne überhaupt die Technik zu verstehen, was sie eigentlich tut. Und vieles im Medizinbereich, was man, also wenn ich mit Medizinern spreche, ist das Thema nicht die Technik, die irgendwie, wir haben zu wenig KI oder sonst irgendwas, sondern das Thema ist, ich habe zu wenig Zeit, kann mir zu wenig Zeit für meine Patientinnen nehmen, ich kann bestimmte Dinge nicht verordnen, weil ich an Kosten gebunden bin. Ich kann gegen Ende des Monats arbeite ich quasi umsonst, weil ich nichts mehr abrechnen kann. Ich muss bestimmte Abrechnungsziffern nehmen, weil ich sonst keine Möglichkeit habe, Geld zu verdienen. Und das sind die ganz basalen Probleme. Was dazu kommt, ist, die Daten, die dort erzeugt werden, sind, auch wenn ich mit Medizinern spreche, gelinde gesagt grottenschlecht. Und die Kombination von wir haben so ein sehr stark automatisiertes System durch Automatisierung, KI, sonstige Dinge auf einer Datenbasis, die aufgrund von des Systems nicht wirklich gut sein kann. Ich glaube, dass das noch zu sehr, sehr starken Folgen führend, negative Art und Weise neben den Risiken, die diese Architekturen entstehen, durch diese Architekturen entstehen. Und das, glaube ich, in Kombination sieht man erstmal nicht, hat aber dann einen sehr, sehr langen Atem, bis es dann wirklich reinhaut. Und das ist auch nicht mehr so einfach debugbar, in Anführungszeichen, sondern das ist sehr, sehr tiefgreifend. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Gefahr, die ich sehe, die vielen, auch speziell an Karl Lauterbach, in seiner KI-Euphorie nicht zu erklären ist. Das ist jetzt nicht so sehr optimistisch hier, aber das muss ich so sagen. Supi.
Und da ist dann kein Google Play Store drauf, ich kann trotzdem auf Gitter gehen und die App runterladen und installieren und die mit meiner elektronischen Gesundheitskarte mit PIN einfach verwenden und es funktioniert. Wie ist denn das perspektivisch mit der elektronischen Gesundheitsakte? Gibt es da auch Ideen, die irgendwie als freie Software zur Verfügung zu stellen? Und was sind Leute, die irgendwie kein Smartphone haben oder wollen? Oder brauche ich dann jetzt unbedingt ein Windows, um dann auch meine elektronische
Genau, gute Frage zum Thema, sagen wir mal, Integrität der Devices, mit denen man auf diese Dienste zugreifen kann. Also zum Beispiel geroutete Smartphones, irgendwelche freien Betriebssysteme, sonstige Dinge. Ich diskutiere das ab und zu auch mal ganz gerne mit Leuten von der Gematik und frage dann so, übrigens, was macht ihr denn mit den Leuten, die über solche Devices darauf zugreifen wollen? Da gibt es verschiedene philosophische Grundhaltungen. Das, was ich bei der Gematik inzwischen wahrnehme, ist, dass man das Thema vertrauenswürdige Ausführungsumgebung sehr, sehr weit spannt. Also vertrauenswürdige Ausführungsumgebung heißt, es gibt diese vertrauenswürdige Ausführungsumgebung auf der zentralen Datenspeicherung, plus man geht auch dazu, dass das Endgerät vertrauenswürdig sein soll, was im Sinne von Zero Trust auch nicht komplett falsch ist, was aber möglicherweise so gelebt wird, dass man eben dann wirklich diese ganzen Hardware-Anker braucht, die man eben nur bei standardisierten Geräten findet, also TPMs, sonstige Dinge. Und ich glaube, dass es im Zweifelsfall, ihr hört mich noch, gut. Im Zweifelsfall dazu führt, dass wir, dass es eher zum Ausschluss von diesen Devices führt. Du kannst die wahrscheinlich auch selbst bauen, aber ich glaube, es wird schwierig, die in diesen offiziell trusted Endpunkten zu registrieren. Genau. Ich weiß nicht, lief der Stream noch oder also, ihr sagt mir, was ich irgendwas tun soll. Genau.
Das war ganz
gut. Ja, aber es war die letzte Slide. Ich kann jetzt hier noch so Schattenboxen machen. Gut, gibt es weitere Fragen? Ansonsten bin ich, glaube ich, auch schon relativ lange. Jo. Aber that's all I have to say. Es war relativ viel, glaube ich auch. Es war aber auch schon der Ausblick von, was haben wir gerade, was wird kommen und was ist zum Beispiel im Bereich der elektronischen Patientenakte 3.1. Das waren auch schon Dinge aus der elektronischen Patientenakte 3.1 in so einem Jahr zu erwarten. Wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, ich werde die Slides nochmal richtig hochladen. Das ist auch alles verlinkt. Es gibt bei der Gematik auch diese Specs zum relativ gut lesen. Inzwischen sind keine PDFs mehr, sondern es sind inzwischen auch verlinkbare HTML-Seiten. Alles, was ich hier gefunden habe, ist verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, danke für die Aufmerksamkeit, auch für die lange Aufmerksamkeit. Es ist ein bisschen trockenes, umfangreiches Thema, aber durchaus ein Thema, was uns alle angeht.